Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Wir hören den SPD-Chef Lars Klingbeil.
Das wird ein Wahlkampf, ein Bundestagswahlkampf, der zwischen uns und der Union stattfindet. Die entscheidende Frage, die die Bürgerinnen und Bürger sich beim Gang auch zur Wahlkabine stellen sollen, ist, wollen Sie Friedrich Merz oder Olaf Scholz als Bundeskanzler dieses Landes? Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil heute bei der Klausur des Parteivorstands der Sozialdemokraten. Der Ton für den Wahlkampf ist also gesetzt. Gleich die Einzelheiten im Bericht unseres Korrespondenten zu Beginn dieser Sendung. Nach der internationalen Kritik am Beschuss von UN-Soldaten im Libanon reagiert die israelische Regierung nun. Das Argument aus Jerusalem, die Hisbollah missbrauche die Blauhelmsoldaten als Deckung. Premierminister Benjamin Netanyahu fordert nun gar den Abzug der UN-Truppen aus der Kampfzone. Die Einzelheiten in dieser Sendung. Der frühere schottische Regierungschef Alex Salmond ist im Alter von 69 Jahren, von nur 69 Jahren gestorben. Er galt als einer der prominentesten Befürworter eines unabhängigen Schottlands. Wir erinnern an ihn in wenigen Minuten. Ab 18.40 Uhr hören Sie hier im Programm den Hintergrund. Generation Z. Arbeiten, um zu leben, nicht umgekehrt. Und um 7:05 unsere Kommentarsendung. Thema heute: Solidarität mit Israel. Es ist Zeit für eine neue Auslegung der Tenor. Noch ein gutes Jahr ist es hin bis zu den nächsten Bundestagswahlen. Bedeutet für die SPD, für die Sozialdemokraten, umschalten in den Wahlkampfmodus. Auf 2 Tage ist ihre Bundesvorstandsklausur in der Hauptstadt in Berlin angesetzt. Heute, Tag 1, steht, muss man sagen, ganz im Zeichen der Attacke gegen Friedrich Merz. Zum einen. Zum anderen liegen die wirtschaftspolitischen Kernpunkte im Fokus. Unser Korrespondent Stefan Detjen mit den Einzelheiten.
Für die SPD gibt es keine CDU mehr. Wie ausradiert die Erinnerung, dass die Sozialdemokraten 12 Jahre lang mit einer Partei namens CDU regierten. Das ist für die Geschichtsbücher. Heute gibt es nur noch die Merz-CDU.
Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Gibt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zu Beginn der 2-tägigen Klausur des Parteivorstands am Nachmittag den Ton an, der ab jetzt den Bundestagswahlkampf prägen wird.
Dass diese Merz-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Hatte nach dem überraschenden Rücktritt von Kevin Kühnert zu Beginn der Woche auch der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch die Sprachregelung übernommen. Miersch soll im Wahlkampf die rhetorischen Spitzen setzen, Klingbeil behält als Vorsitzender die Fäden bei der Leitung des Wahlkampfes und der strategischen Aufstellung in der Hand.
Wir wollen gewinnen,
sagt Klingbeil und fügt, damit klar ist, worum es geht, hinzu.
Unser Ziel ist, dass in 12 Monaten bei der Bundestagswahl die SPD als stärkste Kraft vom Platz geht, dass wir weiter den Bundeskanzler stellen.
Bester Wahlkampfhelfer dabei ist aus Sicht der SPD der Kanzlerkandidat der Union. Friedrich Merz ist für die SPD der perfekte Gegner. Bis zur Wahl wird er gnadenlos als Wiedergänger einer neoliberalen Ideologie, als Mann des Großkapitals markiert werden. Das soll die Sozialdemokraten als Arbeitnehmerpartei zusammenschweißen, von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern bis zum Vorsitzenden des marktwirtschaftlich orientierten Seeheimer Kreises, Dirk Wiese.
Wir gerade als Sozialdemokraten, wir müssen an die denken, die jeden Tag hart arbeiten, die morgens aufstehen, zur Produktion fahren, alleinerziehend arbeiten. Arbeit muss belohnt werden.
Wir müssen uns wieder mehr fokussieren als SPD auf die arbeitende Mitte. Ich würde es sogar die berufstätige Familie nennen.
Auf ihrer 2-tägigen Klausur des Parteivorstandes will die SPD heute und morgen auch die programmatische Grundlage für den Wahlkampf legen. Am ersten Abend soll ein 6-seitiges Grundsatzpapier verabschiedet werden. Der Titel fasst die Schwerpunkte zusammen: Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten. Unter anderem werden Steuererhöhungen für die, Zitat, allerhöchsten Einkommen, um eine Steuerentlastung für den Großteil der Menschen zu finanzieren, gefordert. Der Mindestlohn soll schrittweise auf 15 Euro steigen. Zudem fordert die SPD staatliche Hilfen für die Wirtschaft, eine neue E-Auto-Prämie, steuerliche Vergünstigungen als Investitionsanreize für Unternehmen und den seit langem umstrittenen Industriestrompreis. Die Sozialdemokraten stellen sich damit auf einen Wahlkampf ein, der von einer sich verschlechternden Wirtschaftslage geprägt sein wird. Diskussionen um Werksschließungen und Entlassungen beim Volkswagen-Konzern werden nur als Vorboten kommender Entwicklungen gedeutet. Der Wahlkampf könnte damit, das ist jedenfalls die Hoffnung, mehr von einer klassischen Gegenüberstellung traditioneller wirtschafts- und sozialpolitischer Vorstellungen als von den Themen Migration, Sicherheit und Ukraine bestimmt werden. Offen bleibt auch an diesem Wochenende, ob die Ampelkoalition bis zum regulären Wahltermin am 28. September nächsten Jahres durchhält. Die nächsten Wochen im Bundestag mit den Beratungen von Renten-, Sicherheits- und Migrationsgesetzen sowie der Haushaltsberatung Mitte November werden entscheidend dafür sein. Auch die Sozialdemokraten aber bereiten sich jetzt personell und programmatisch darauf vor, schneller in einen Wahlkampf starten zu können.
Die SPD-Klausurtagung in Berlin, Stefan Dietjen berichtete. Wir bleiben in der Hauptstadt, nachdem er seinen Besuch wegen Hurricane Milton kürzlich abgesagt hatte, kommt US-Präsident Joe Biden nun doch nach Deutschland für einen Tag. Ende der Woche will er nach Berlin reisen, wie Katrin Brandt berichtet.
Noch gibt es keine offizielle Bestätigung. Offenbar will Biden aber am Donnerstagabend in Berlin eintreffen und am Freitag schon wieder zurückfliegen. Geplant sind, laut Medienberichten, ein Treffen mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Das ist deutlich knapper als das, was der US-Präsident ursprünglich geplant hatte. Biden wollte Ende vergangener Woche für mehrere Tage zum Staatsbesuch nach Deutschland reisen, mit umfangreichem offiziellem Programm. Geplant war auch ein Ukraine-Treffen in Ramstein, zu dem Staats- und Regierungschefs anderer Länder kommen sollten. Anschließend wollte Biden nach Angola weiterreisen. Wegen des anrückenden schweren Hurrikans Milton sagte Joe Biden diesen Besuch aber kurzfristig ab. Der Präsident will sich heute anschauen, welche Schäden der Sturm in Florida angerichtet hat. Und er will dort unter anderem Hilfen von über 600 Millionen Dollar ankündigen, mit denen das Stromnetz in Florida widerstandsfähiger gemacht werden soll. Der Hurricane war in der Nacht zum Donnerstag über den Bundesstaat hinweggezogen und hatte mit Sturmfluten, Hochwasser und extremem Wind große Zerstörungen angerichtet, wenn auch weniger schwer als erwartet. Immer noch haben etwa 1 Million Menschen aber keinen Strom.
Katrin Brandt, wir blicken auf die deutsche Innenpolitik. Die Bundeswehr braucht mehr Soldaten, um die neuen Anforderungen der NATO zu erfüllen. Das fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Markus Faber, FDP, am Wochenende. Lissi Kaufmann.
Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Faber, es seien zusätzlich 35.000 Soldaten nötig. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die NATO will deshalb die Zahl der Kampftruppenbrigaden ab 2031 erhöhen. Berichten zufolge von 82 auf 131. Für das deutsche Heer hieße das künftig 5 Divisionen mit 100.000 Soldaten, so der Verteidigungspolitiker Faber von der FDP. Um das zu erreichen, müssten laut Faber auch die Ausgaben für die Verteidigung steigen. Von derzeit 2 auf dann 3% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert seit längerem mehr Geld für sein Ressort und mehr Soldaten für die Bundeswehr. Er plant außerdem ein neues Wehrdienstmodell.
Lissi Kaufmann, das angepasste sogenannte Sicherheitspaket der Ampelkoalition wird nach der Opposition nun auch vom Deutschen Richterbund kritisiert. Der Bundesgeschäftsführer spricht gar von einem Mini-Päckchen. Ronald Lessing.
Mit den nun verabredeten Messerverboten und neuen Befugnissen für die Polizei werde für die innere Sicherheit nicht viel gewonnen, kritisiert der Richterbund. Auf eine Neuregelung zum Speichern von IP-Adressen, die bei der Kriminalitätsbekämpfung wirklich hilfreich wäre, habe sich die Ampel nicht verständigen können. Zudem blockiere die FDP den richtigen Vorschlag von SPD und Grünen, jetzt gemeinsam mit den Ländern in besser aufgestellte Sicherheitsbehörden und Gerichte zu investieren. Finanzminister Lindner von den Liberalen sollte, so Rebehn, endlich den Fuß von der Bremse nehmen und den Weg für ein Bund-Länder-Investitionspaket freimachen. Die drei Ampelfraktionen hatten sich nach dem islamistischen Anschlag von Solingen auf das sogenannte Sicherheitspaket verständigt. Es soll in der nächsten Woche in den Bundestag kommen.
Ronald Lessig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund feiert heute sein 75-jähriges Bestehen. Prominente Gäste, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie beide gratulieren. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei der Festveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes laut Redemanuskript: Unser Land braucht auch in Zukunft einen starken DGB, der sich Menschenfeindlichkeit und Gewalt entschieden entgegenstellt. Und Steinmeier betonte, Deutschland brauche auch einen DGB, der realistische Wege aufzeige, wie der Umbau zu einer klimaneutralen und zunehmend digitalen Wirtschaft gelingen könne, und zwar sozial gerecht. In seiner wöchentlichen Videobotschaft Kanzler Kompakt gratulierte auch Olaf Scholz dem DGB.
Happy Birthday von hier aus.
Auch Scholz betonte die Bedeutung von Gewerkschaften und ihre Erfolge. Zum Beispiel die 5-Tage-Woche, der 8-Stunden-Tag, bezahlter Urlaub oder die betriebliche Mitbestimmung.
Vieles davon scheint uns selbstverständlich. Aber das alles würde es gar nicht geben ohne Gewerkschaften.
Und Scholz machte deutlich, er ist für eine schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro. Der Kanzler kündigte zudem an, er kämpfe dafür, dass wieder mehr Menschen nach Tarif bezahlt werden. Aufträge des Bundes sollten nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen. Das dazu geplante sogenannte Tariftreuegesetz ist allerdings innerhalb der Ampelkoalition umstritten. Vor allem die FDP hat Vorbehalte.
Philipp Eckstein. Wir blicken auf unseren südlichen Nachbarn. 2 Wochen nach der Parlamentswahl in Österreich hat die FPÖ ihren Siegeszug in Vorarlberg nicht weiter fortsetzen können. Im westlichsten Bundesland des Landes ist die Partei nur auf Platz 2 gelandet. An Prozenten konnte sie jedoch massiv hinzugewinnen. Die Einzelheiten von Oliver Schosch.
Vorarlberg grenzt südwestlich an Bayern und ist mit rund 400.000 Einwohnern das zweitkleinste Bundesland Österreichs. Hier hatten die Wahllokale schon um 13 Uhr geschlossen. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis konnte die rechte und in Teilen rechtsextreme FPÖ ihren Siegeszug von der gesamtösterreichischen Parlamentswahl Ende September nur in Teilen fortsetzen. Sie holte die mit Abstand größten Hinzugewinne, doch Platz 1 war bei weitem nicht drin. Vorarlberg ist traditionell in der Hand der konservativen ÖVP und die bleibt weiterhin auf Platz 1 bei rund 38%, ein Verlust von 5 Prozentpunkten. Die FPÖ kommt auf 28%, das ist ein sattes Plus von 14 Prozentpunkten. Allerdings im Vergleich zur letzten Vorarlberg-Wahl 2019, als die FPÖ durch die sogenannte Ibiza-Affäre geschwächt war. Die FPÖ hat die in Vorarlberg starken Grünen von Platz 2 verdrängt. Doch die Grünen, die bei gut 12% liegen, könnten ihre Regierung mit der ÖVP weiterführen, mit einer knappen Mehrheit. Die ÖVP hat aber die freie Wahl. Neben einer Koalition mit der FPÖ, die es in 3 anderen österreichischen Bundesländern gibt, wäre auch ein Dreierbündnis mit den Sozialdemokraten und den liberalen Neos möglich. Sie haben in Vorarlberg jeweils rund 9% geholt.
Oliver Schosch. Wir blicken auf den Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Vereinten Nationen dazu aufgefordert, die Blauhelmsoldaten aus dem Kampfgebiet im Südlibanon abzuziehen. Die Einzelheiten von Bettina Meyer.
Israels Premier Netanyahu wandte sich in einer Videobotschaft direkt an UN-Generalsekretär Guterres. Es ist an der Zeit, dass ihr die UN-Beobachtermission UNIFIL aus den Hochburgen der Hezbollah-Miliz und aus der Kampfzone entfernen. Unsere Armee hatte darum mehrmals gebeten. Mehrmals wurde abgelehnt, sodass die Hezbollah-Terroristen nun menschliche Schutzschilde haben. Netanyahu fügte hinzu, die Hezbollah habe die UNIFIL-Soldaten in Geiseln verwandelt. Dies gefährde ihr Leben und das der israelischen Soldaten. Israel werde alles daran setzen, weiteren Schaden zu vermeiden, so der Premier, der gleichzeitig einigen europäischen Ländern vorwarf, Druck an der falschen Stelle auszuüben. Statt Israel zu kritisieren, sollten sie die Hezbollah kritisieren, dass sie die Friedensmission als Schutzschild nutzt. So Netanyahu. Auch Israels Verteidigungsminister Gallant hatte in einem Gespräch mit dem US-Verteidigungsministerium gesagt, die Hezbollah-Terrormiliz nutze die UN-Friedensmission als Deckung für Terroraktivitäten. Auch ein ehemaliges Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Oppositionspolitiker Benny Gantz verteidigte das Vorgehen der israelischen Truppen im Libanon. Die Hezbollah sei wie Krebs, der sich ausgebreitet hat im Libanon. Es ist an der Zeit, sich um ihn zu kümmern, so Gantz weiter. Unterdessen wirft die UN-Blauhelm-Mission UNIFIL, die seit 1978 über die Sicherheit im Südlibanon wacht, Israel weitere Angriffe gegen ihre Posten im Libanon vor. Unter anderem soll ein israelischer Panzer durch ein Haupttor gefahren sein.
Bettina Meyer. Wir bleiben im Nahen Osten. Im weitesten Sinne im Iran ist der Rapper und Songwriter Tatarlu zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm ist unter anderem Propaganda gegen den Staat und Beleidigung des Islam vorgeworfen worden. Auch die Haftstrafe gegen 2 bekannte Journalistinnen wurde bestätigt. Uwe Lüb.
Im Iran ist der Rapper und Songwriter Tatarlu zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wurde unter anderem Propaganda gegen den Staat und Beleidigung des Islam vorgeworfen. Auch soll er über soziale Medien zum Konsum von Drogen aufgerufen haben. Tatarlu ist im Iran besonders unter jungen Menschen populär. Millionen folgen seinen Kanälen in sozialen Medien. Tatarlus Songs sind im Iran verboten. Vor ein paar Jahren hatte er sich noch für die Wahl des früheren Präsidenten Raisi eingesetzt, sich dann aber gegen das Regime gewandt. In seinem türkischen Exil hat er auch die Bewegung Frau Leben Freiheit kritisiert. Später war er in der Türkei festgenommen und Ende vergangenen Jahres an den Iran ausgeliefert worden. Er muss seine Haftstrafe sofort antreten. Nach einem weiteren Urteil müssen auch die beiden Journalistinnen Niloufar Hamedi und Elahi Mohammadi wieder ins Gefängnis. Sie waren zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Nun ist ihre Berufung abgewiesen worden. Die beiden Frauen gelten als die Schlüsselfiguren für die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, weil sie Jina Mahsa Aminis Tod bekannt gemacht haben. Amini ist im September 2022 in Polizeigewahrsam gestorben. Hamedi und Mohammadi wird Zusammenarbeit mit verfeindeten Ländern und Verschwörung gegen die Regierung des Iran vorgeworfen.
Uwe Lüb. Nicht einmal einen Monat sind sie noch hin, die Präsidentschaftswahlen in den USA. Eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, wie kritisch die Deutschen einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps entgegensehen. 62% der Befragten haben angegeben, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA verschlechtern würde, falls Donald Trump gewinnen würde. Sorgen treiben nicht nur die deutsche Bevölkerung, nein, auch die deutschen Autobauer um, zum Beispiel in Mexiko. Denn der Standort hat für die großen deutschen Autohersteller eine enorme Bedeutung. Anders als in Deutschland, wo massiv über Stellenabbau diskutiert wird, floriert die deutsche Autoproduktion im Nachbarland der USA. Doch das, so die Sorge, könnte sich nach der Wahl am 5. November massiv ändern. Warum? Anne Dämmer mit den Hintergründen.
You'll hear the plan. I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.
Ich möchte, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden. Ich möchte, dass sie ihre Werke hier bauen, kündigte Donald Trump vor wenigen Wochen bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia an. Er drohte mit massiven Strafzöllen und die einzige Möglichkeit, diese Abgaben zu vermeiden, würde darin bestehen, dass ein Autohersteller die Autos in den USA baut. Eine Drohung, die deutsche Autobauer in Mexiko die bevorstehende US-Wahl durchaus mit Anspannung erwarten lässt. Mexiko ist der wichtigste Investitionsstandort der deutschen Wirtschaft in Lateinamerika. In den letzten 15 Jahren hat sich die Unternehmenszahl der hier ansässigen deutschen Unternehmen sogar verdoppelt. Inzwischen sind es rund 2100. Unter anderem haben auch die großen deutschen Autobauerwerke in Mexiko, VW, BMW, Mercedes und Audi. Das Unternehmen kündigte erst kürzlich neue Investitionen im Bereich der Elektromobilität an. Mexiko sei attraktiv für deutsche Firmen, betont auch der Geschäftsführer der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer, Johannes Hauser.
Insbesondere mit dem Fokus auf den Export in die Partnerländer, mit denen Mexiko Freihandelsabkommen abgeschlossen hat über die letzten Jahrzehnte. Und da ist natürlich insbesondere das Abkommen mit den USA und Kanada von Relevanz. Mexiko teilt 3200 Kilometer Grenze mit den USA. 80% der gesamten Exporte Mexikos gehen in die USA.
Die deutschen Hersteller haben in ihren Werken im letzten Jahr mit 716.000 Pkw einen neuen Fertigungsrekord erzielt, wie ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie im Interview mit der Welt jüngst erklärte. Neben den großen Herstellern haben sich in Mexiko auch hunderte Zulieferer etabliert. Für die Fertigung der Autos gehen einzelne Komponenten teils mehrmals über die Grenze, bis ein Fahrzeug in den USA oder Mexiko vom Band läuft. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, T-MEC, macht es möglich. Ein Abkommen, das Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident sogar selbst ausgehandelt hat. Trumps Vision einer Reindustrialisierung der USA könnte, wenn sie umgesetzt wird, bedrohlich für deutsche Autobauer werden, die eigentlich keinen Grund zum Klagen hatten. Anders als in Deutschland war in Mexiko von Stellenabbau keine Rede. Doch ganz so ernst müsse man Trumps Drohungen nicht nehmen, meint Hauser. Zum einen würde etwa die Erhebung von höheren US-Einfuhrzöllen für Fahrzeuge aus Mexiko einen Bruch des Freihandelsabkommens bedeuten. Abgesehen davon würde die Inflation steigen. Und selbst wenn ein Unternehmen gewillt wäre, sich in den USA niederzulassen, so wie es Trump vorschwebt, könnte die Personalfrage ein Problem werden. Genau wie in Deutschland gäbe es in den USA einen massiven Facharbeitermangel.
Denn wir stellen heute schon fest, dass also hier im Land ansässige deutsche Unternehmen ihren Schwesterfirmen in den USA Personal ausleihen müssen, um da Lücken zu füllen. Das zeigt ja schon, bis zu welchem Punkt das auch an Dramatik gewonnen hat in den USA.
Am 5. November wird in den USA gewählt. Kamala Harris oder Donald Trump? Am Ende würden beide Kandidaten eine Herausforderung für den internationalen Markt, erklärt der mexikanische Wirtschaftsanalyst José Roberto Solano von der Finanzgruppe Monex.
Mit Harris würde es möglicherweise eine größere Handelskooperation geben und das Thema der ausländischen Direktinvestitionen einfacher vorankommen. Allerdings räumt sie in ihrer Agenda der Frage der Sicherheit und dem Umfeld, in dem sich das Land in Bezug auf den Handel befindet, Priorität ein. Ich glaube, mit Harris wäre es etwas einfacher, aber es gibt auch einige Herausforderungen. Auch der aktuelle Präsident Joe Biden hat am Ende den Protektionismus von Trump fortgesetzt und auf America First gesetzt. Das würde bei beiden Kandidaten wohl ebenfalls das Motto bleiben.
Was die US-Wahl für die deutschen Autobauer in Mexiko bedeuten könnte, darüber berichtete Anne Dämmer. Wir blicken auf den afrikanischen Kontinent. In der Demokratischen Republik Kongo hat eine Impfkampagne gegen das Mpox-Virus begonnen. Am Wochenende sind bereits Ärzte, andere Mitarbeitende von Krankenhäusern in der Stadt Goma geimpft worden. Von heute an sollen die Menschen im Osten des Landes geimpft werden. Seit Jahresbeginn wurden im Land laut Gesundheitsministerium mehr als 30.000 Mpox-Fälle, fast 1.000 Todesopfer verzeichnet. Karin Bentsch berichtet.
Das Impfzentrum ist ein Pavillon unter freiem Himmel. Hier werden Spritzen aufgezogen, Oberarme freigemacht. Dann wird geimpft gegen Mpox. Zuerst sind Mitarbeiter von Krankenhäusern dran. Die erste, die hier eine Impfung erhalten hat, ist die Ärztin Janine Mohavi. Ich habe wirklich dringend auf diese Impfung gewartet. Ich bin ständig in Kontakt mit den Kranken. Und hier in der Region gibt es jeden Tag neue Fälle. Janine Mohavi arbeitet in der Stadt Goma, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hier ist die Situation am schlimmsten. Denn hier toben seit langem Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und Rebellen. Es geht um Macht und um Bodenschätze, vor allem um Gold. Menschen werden vertrieben, landen in Flüchtlingscamps. Dort verbreitet sich das Virus Mpox besonders stark, denn dort leben viele Menschen eng zusammen, meist unter schlechten Bedingungen. Ein weiteres Problem, die illegale Bergbauindustrie der Goldminen und die sich dort ansiedelnde Prostitution. Im Ostkongo wird seit einer Woche gegen die gefährliche Viruserkrankung Mpox geimpft. Rund 265.000 Impfdosen sind da, von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Eigentlich hätte die Impfkampagne schon viel früher starten sollen. Doch bei der Auslieferung der Impfdosen innerhalb des Landes gab es logistische Probleme. Bashir Mboji von der Weltgesundheitsorganisation WHO ist froh, dass es nun losgegangen ist. Die Botschaft ist, die Impfung ist sicher. Der Impfstoff wirkt, die Impfung hilft im Kampf gegen Mpox. Wir haben zunächst die Zielgruppen ausgesucht, die die Impfungen am nötigsten brauchen. Seit Anfang des Jahres gibt es in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 30.000 Mpox-Fälle, so das Gesundheitsministerium. Fast 1.000 Menschen starben. Die meisten von ihnen waren Kinder unter 15 Jahren. Das Virus verursacht Fieber, Muskelschmerzen und Pocken auf der Haut. Es wird übertragen durch Tröpfcheninfektionen, Wunden oder Körperflüssigkeiten wie Speichel. Aber auch durch enge, längere Haut-zu-Haut-Kontakte, zum Beispiel beim Kuscheln oder beim Sex. Erstmals war das Virus vor fast 70 Jahren bei Laboraffen in Dänemark nachgewiesen worden. Die Erkrankung war deshalb lange unter dem Namen Affenpocken bekannt. Die Impfungen, die nun begonnen haben, sind erst der Anfang. Mit ihnen allein kann Mpox in der Demokratischen Republik Kongo nicht besiegt werden. Millionen weitere Dosen wurden bereits zugesagt. Die Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo warten darauf.
Karin Bentsch. Alex Salmond ist tot. Gabi Biesinger.
Als schottischer Ministerpräsident und Vorsitzender der Scottish National Party SNP leitete Alex Salmond die Unabhängigkeitskampagne beim schottischen Referendum im Jahr 2014. Doch die Unabhängigkeitsbefürworter konnten nur 45% der Stimmen holen. Schottland blieb Teil des Vereinigten Königreichs. Nach dem verlorenen Referendum trat Salmond als First Minister und SNP-Parteichef zurück. Später trat er nach Missbrauchsvorwürfen früherer Mitarbeiterinnen aus der SNP aus, überwarf sich mit seiner Nachfolgerin und politischen Ziehtochter Nicola Sturgeon und gründete eine neue Unabhängigkeitspartei namens ALBA. Die Missbrauchsvorwürfe hatten vor Gericht keinen Bestand. Der britische Premierminister Keir Starmer würdigte Salmond als monumentale Figur in der schottischen und britischen Politik. Salmond galt als charismatisch, war aber auch umstritten. Für Kritik sorgte unter anderem, dass er nach seinem Ausscheiden aus der schottischen Regierung bei dem Putin-treuen russischen Sender RT moderierte. Nach Angaben der BBC soll der 69-jährige Salmond auf einer Mazedonienreise nach einer Rede zusammengebrochen und verstorben sein.
Gabi Biesinger, der Sport, Benedikt Kaninski.
Und für die deutsche Nationalmannschaft stand heute das Abschlusstraining an. Morgen geht's dann in der Nations League gegen die Niederlande weiter. Mit einigen Änderungen im Team, weiß Martin Roschitz.
Anstelle des Stuttgarters Alexander Nübel wird Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim spielen und endlich zu seinem Länderspieldebüt kommen nach 4 Jahren Wartezeit. Alexander Pavlovic kann trotz Knieprellung wohl auflaufen. Beim Abschlusstraining am Vormittag in Herzogenaurach stand der Bayern-Profi auf dem Platz. Ansonsten wird Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgrund von 8 Ausfällen im Team wohl keine weiteren Veränderungen vornehmen. Gewinnt die deutsche Mannschaft gegen die Niederlande, wäre der Gruppensieg so gut wie sicher und damit der erstmalige Einzug in die K.O.-Runde der Nations League.
Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesliga den dritten Sieg eingefahren und springt auf den 6. Tabellenplatz. Gegen den 1. FC Köln waren die Hoffenheimerinnen effektiver und gewinnen am Ende mit 3:0. Darüber freute sich auch TSG-Trainer Theodoris Dedis.
Auch wenn nicht mit allen Phasen des Spiels zufrieden sind mit der Leistung, aber wir haben uns reingearbeitet im Spiel und am Ende nehmen wir sehr gerne die 3 Punkte hier, weil wir wussten schon vor dem Spiel, dass der FC Köln aktuell nicht das auf der Tabelle widerspiegelt, was die spielen. Also sind deutlich besser in unseren Augen und dementsprechend super zufrieden.
Im Verfolgerduell der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin einen klaren Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen geholt. Die Füchse gewinnen mit 34:27. Nikolaus Hillmann.
Nur in der ersten Viertelstunde konnten die ersatzgeschwächten Rhein-Neckar-Löwen einigermaßen mithalten. Ihr Spielmacher Juri Knorr fehlte wegen einer Handverletzung. Die Füchse setzten sich erstmals kurz vor der Pause ein wenig ab. 18:13 hier der Stand. Im zweiten Hälfte dann die Berliner so haushoch überlegen, dass sie mit bis zu 10 Toren führten, es sich dann leisten konnten, in den letzten Minuten nur noch die Bankspieler auf die Platte zu lassen. Beste Werfer auf Seiten der Berliner, Lasse an. Andersson und Matthias Gitzel, die beiden dänischen Olympiasieger mit jeweils 10 Toren für die Rhein-Neckar-Löwen, war Janik Kohlbacher am erfolgreichsten. Er erzielte 5 Treffer.
2 Stunden, 9 Minuten und 57 Sekunden. In dieser Zeit lief die Kenianerin Ruth Chepnetich heute in Chicago zum Marathon-Weltrekord. Martin Seidemann berichtet.
Die Kenianerin blieb am Ende fast 2 Minuten unter dem bisherigen Weltrekord. Außerdem absolvierte Ruth Chepngetich als erste Frau der Welt einen Marathon unter 2 Stunden und 10 Minuten. Die Strecke in Chicago gilt als schnell, genau wie die in Berlin. Dort hatte die Äthiopierin Tigistha Sefa erst 2023 einen Weltrekord aufgestellt. Der hat nun gerade mal 1 Jahr lang gehalten. Sowohl die Zeit von Sefa 2023 in Berlin als auch die von Chepngetich jetzt in Chicago waren noch vor einigen Jahren unvorstellbar und stoßen auf großes Erstaunen. Teil der Erklärung für diese Leistungen könnten die speziellen Laufschuhe sein, die beide Athletinnen tragen. Sie sind extrem leicht und haben eine extra dicke Schaumsohle. Zudem ist in die Sohle eine Carbonplatte eingebaut. Die Schuhe sollen ihren Trägerinnen ein ökonomischeres Laufen ermöglichen und auf der Marathondistanz einen Vorteil von mehreren Minuten bringen.
Jannik Sinner hat das ATP-Turnier von Shanghai gewonnen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Italien gewann 7:6 und 6:3 gegen Novak Djokovic. Aktuell läuft noch ein Widerspruch von der WADA gegen seinen Freispruch nach zwei positiven Dopingkontrollen. Und das MMA-Event in Frankfurt sorgte an diesem Wochenende für einen Zuschauerrekord im Frankfurter Waldstadion. Einen Höhepunkt in der Entwicklung der Kampfsportart, berichtet Johann Gallwitz.
Die Stimmung im Frankfurter Stadion war elektrisch. Vor allem als Lokalmatador Christian Eckerlin den Hauptkampf gegen den Stuttgarter Christian Jungwirt gewann. Die Fans standen auf, schrien, klatschten. Es war das große Finale einer riesigen Show. Von 17 bis 24 Uhr wurde geschlagen, getreten, gewürgt, alles erlaubt beim MMA. 10 Kämpfe gab es im Käfig, der da stand, wo sonst Eintracht Frankfurt die Anstöße ausführt, im Mittelkreis des Deutsche Bank Parks. Die 58.000 MMA-Fans waren zufrieden mit der Show, genau wie die Kämpfer und Kämpferinnen. Katharina Dallister aus Frankfurt sagte trotz Niederlage, es sei unglaublich gewesen, in dieses Stadion einzulaufen.
Und soweit zur aktuellen Lage im Sport. Alles Weitere dann gleich ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Sonntag.
Benedikt Kalinski mit dem Sport. Vielen Dank, das war's von uns. Das war's mit dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Im Anschluss der Hintergrund, Generation Z, arbeiten um zu leben, nicht umgekehrt. Und um 7:05 unsere Kommentarsendung, Thema heute Solidarität mit Israel. Zeit für eine neue Auslegung der Tenor. Bis hierhin am Mikrofon Daniel Heinrich. Schönen Abend. Tschüss.